Kurz und würzig, der Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Gemeinsam gestalten wir Regionen von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und würzig, dem Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Mit mir im Studio ist heute Nina Müller, unsere neue Co-Hostin im Podcast.
Hi Nina!
Hi! Das heißt, wir haben heute quasi doppelt hohen Besuch, Nina Müller und unseren Gast, ein sehr vertrautes Gesicht, Steffen Hess. Hi Steffen!
Hallo!
Okay, dann ihr kriegt schon das neue Setting mit. Das ist, ich bin ein bisschen aufgeregt mit dem Einsprechen, weil ich habe noch nie begrüßt im Podcast. Das war jetzt mein erstes Mal, glaube ich, oder vielleicht auch mein zweites. Und ich würde aber gerne kurz Nina das Wort erteilen als neue Co-Hostin. Genau, stell dich doch mal kurz vor, Nina.
Ja, ich bin Nina Müller. Ich arbeite seit 2022 beim Fraunhofer IESE in der Abteilung Smart City Design. Ich arbeite viel mit Kommunen zusammen, kleinen bis großen. Es macht mir sehr viel Spaß. Und ja, wir haben sehr viele Fragen zu klären, immer noch. Und denen gehen wir auch hier auf den Grund.
Genau, sehr, sehr gut. Genau, vielen Dank. Und dann stelle ich kurz Steffen vor, bevor er sich selber vorstellt. Steffen ist noch Division Head Smart City und Innovation Design am Fraunhofer IESE. Ihr kennt ihn alle, mehr oder weniger vertraut. Und wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, das sind keine Fake News, sondern Steffen wird das Fraunhofer IESE verlassen, er wird sich umorientieren. Und da haben wir gedacht, wir ergreifen nochmal die Chance und holen dich in den Podcast. Aber wenn du dich jetzt vorstellen müsstest in so einem Podcast, wie würde das aussehen?
Also zunächst mal würde ich natürlich mansplainend beginnen und sagen, dass ich Division Head für Digital Innovation und Smart City bin und nicht umgekehrt.
Der so Teufel. Sympathisch.
Ja, man tut, was man kann. Der Teufel steckt im Detail. Und ja, ich freue mich natürlich, Gast im besten Podcast der Welt zu sein und endlich auch mal reden zu dürfen.
Okay, die Podcast-Folge wird jetzt 3 Stunden lang für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Macht euch ja fast gefasst.
Ich bin gespannt auf eure Fragen und ja, werde jetzt keine große Vorstellung von mir selbst machen. Ich denke, das wird dann im Laufe des Podcasts noch deutlich. Außerdem unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen mich wahrscheinlich schon und wären dann sonst auch eh gelangweilt.
Okay, gut. Dann gerne, Nina, darfst du starten. Was wolltest du kurz vor Schluss nochmal von Steffen wissen?
Ja, ich wollte von dir wissen, warum dieses Thema der Kommunen Smart City, Smart Region überhaupt so auf deine Agenda gekommen ist, weil du arbeitest an einem Institut für Software Engineering und bist ja auch jetzt nicht wie ich irgendwie im Hintergrund noch Planer. Also was hat dich daran begeistert? Wie kamst du da drauf?
Ja, das war eigentlich ganz zufällig. Also hier hinten am Hinterausgang des Fraunhofer IESEs hatte ich eine Zufallsbegegnung mit Mario Trapp. Der hatte damals meine Rolle für eine andere Hauptabteilung inne. Und Shoutout an Mario Trapp, heute sehr renommierter Professor an der TU München und Leiter eines alternativen Fraunhofer-Instituts. Und Mario hat mich damals gefragt, du Steffen, wir haben da irgend so ein Projekt mit Dörfern. Hättest du nicht Lust, das zu machen? Und das war so zu einem Zeitpunkt, da habe ich eigentlich relativ viel Projekte im Landwirtschaftsbereich gemacht, Smart Farming, Digitalisierung und so weiter. Und da habe ich zunächst mal zu Mario gesagt, kann ich da irgendwie eine Nacht drüber schlafen? Und da habe ich eine Nacht drüber geschlafen und gesagt, okay, machen wir. Und so hat es im Prinzip alles begonnen. Also bin da eher so zufällig reingeschlittert damals und hatte dann Projektleitung für das Projekt Digitale Dörfer in Rheinland-Pfalz, was eines der ersten oder sogar das erste Modellprojekt war, wo man sich mit Digitalisierung im ländlichen Raum explizit beschäftigt hatte. Und so hat alles begonnen.
Was war denn in diesem Projekt oder war das überhaupt in diesem Projekt? Gab es da einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt nicht nur ein Projekt, sondern das ist dann auch irgendwie ein Forschungsbereich am Fraunhofer und das ist dann auch später eine Abteilung? Gab es da einen bestimmten Moment oder was war so das Feeling, dass du dich da auch stärker reingegraben hast?
Ja, also es gab natürlich mehrere Momente. Also gab Momente, da habe ich die erste Person eingestellt, die für dieses Thema hier eingestellt wurde. Ja, da hat man schon gemerkt, okay, wenn wir jetzt extra auch eine Person für ein Thema suchen, was wir vielleicht sonst so mit den Leuten, die schon da sind, auch nicht unbedingt abdecken, dass da so irgendwie was Neues entsteht. Kam eine zweite Person dazu. Und ja, dann ist das so organisch gewachsen. Aus einem digitale Dörferprojekt wurde mal noch ein anderes. Da hat man das was Ähnliches in Bayern zunächst mal gemacht. Und so ist eben aus diesem Forschungsinteresse heraus, sind dann ganz organisch Projekte gewachsen und irgendwann hat man dann schon gemerkt, okay, ist vielleicht doch jetzt ein bisschen mehr daraus und ja, dann hat das so seinen Lauf genommen, ne? Gucken wir, haben wir ganz kurz nicht hingeschaut und zack, waren da zwei Abteilungen, die Forschung in der Breite gemacht haben.
Das ist eigentlich interessant, weil das schließt schon an meine nächste Frage an. Also du hast auf jeden Fall viel über smarte Regionen und Städte und Kommunen gelernt, höre ich da jetzt raus, über deine Zeit am IESE. Aber sonst rückblickend betrachtet 15 Jahre IESE, was würdest du sagen, hast du über Organisationen oder Menschen hier so gelernt, was du vielleicht auch mitnimmst in deinen zukünftigen Job, der jetzt thematisch ein bisschen anders ist?
Ja, also ganz witzige Anekdote, ich bin überhaupt nur hierher gekommen, weil initial ich Interesse für Fußball hatte.
Das ist typischer Grund, um ans ESE zu kommen.
Ja, so kommt man in die Forschung, ne? War damals noch Studierender und habe da so eine Stellenausschreibung gesehen. Wir suchen HilfswissenschaftlerInnen für einen Usability-Test der Webseite der Stadt Kaiserslautern zur Neugestaltung für die Fußball-WM. Mhm. Jetzt können Menschen rückrechnen, wie alt ich bin, weil Fußball-WM Kaiserslautern ist schon ein paar Jahre her. Ja, da bin halt selbst passionierter, semiprofessioneller Hobbyfußballspieler gewesen. Da dachte ich, oh geil, ich kann hier Geld dafür kriegen, dass ich was mit Fußball mache, gehe ich da mal hin. Ja, dann bin ich damals hingegangen, habe als Hilfswissenschaftler angefangen. Und das war eigentlich so, wie ich da so reingeschlittert bin. Also Usability-Testing gemacht habe, Hilfsarbeiten gemacht habe. Und als ich dann mit meinem Studium fertig war, hatte ich eigentlich immer so die Idee, ich will in die Wirtschaftsprüfung gehen. Ne? So Wirtschaftsingenieurstudierende, die müssen ja dann irgendwie in die Wirtschaftsprüfung gehen und richtig Kohle machen. Ich war aber ein bisschen naiv an dem Punkt. Und ja, mich wollte aber niemand haben, weil mein Diplom wahrscheinlich nicht gut genug war. Habe ich mich halt auch hier am IESE beworben, weil war schon ein paar Jahre Hiwi hier. Und da dachte ich, bevor du jetzt hier gar nichts arbeiten kannst, versuchst du auch mal hier. Und da hatte ich ein Vorstellungsgespräch, kam so da rein. Unser heutiger Institutsleiter, Professor Dörr, war auch dabei. Da war so der erste Satz, den die so zu mir gesagt haben: Ja, Steffen, du bist der schlechteste Bewerber, den wir je hier hatten. Da dachte ich so, oh geil, das wird also auch nichts hier.
Oh Mann, hätten sie das gewusst, was dann noch passiert, ne?
Ja,
manche Leute werden erst fleißig, wenn sie da mal arbeiten. Das ist auch okay so. Also ich habe im Prinzip ganz viele verschiedene Sachen hier gemacht. Es hat auch so ein bisschen mein Berufsleben geprägt, dass ich immer mal wieder auch den Bereich gewechselt habe von Requirements Engineering über Usability, über Mobile Software Engineering, Smart Farming und dann auch Smart City, Digital Dörfer. Und ja, was ich gelernt habe, ist, dass eigentlich das auch gut ist für mich, häufiger zu wechseln, auch mal die Perspektive zu ändern. Ich habe vor allem auch von Städten, von Kommunen gelernt, also nicht nur mit denen sozusagen. Habe viel über Organisationsstrukturen gelernt. Das, was eigentlich ganz toll hier ist, man kriegt relativ früh Führungsverantwortung, auch wenn das vielleicht im Kleinen ist. Man betreut dann mal ein, zwei Studierende. Und meine vorgesetzten Personen, die haben mich immer sehr unterstützt, bin ich auch sehr dankbar dafür. Und habe auch relativ schnell viel Verantwortung bekommen im Sinne von Projekten größerer Größe. Und dann habe ich halt viel so on the doing für mich gelernt und habe das irgendwie so intuitiv gemacht teilweise, aber habe da auch immer halt was für mich mitgenommen. Und deswegen kann das jetzt gar nicht so auf, ich habe jetzt so diese eine Sache hier gelernt. Das ist relativ breit. Ich habe für mich gelernt, dass ich Arbeit mit Freundinnen und Freunden besser finde als Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen. Das ist auch was hier die Mentalität sehr prägt. Das ist natürlich was ich auch gern mitnehmen würde in meinen neuen Job. Ich habe irgendwie gelernt, dass aus irgendwelchen Gründen man mir sagt, dass ich Führung ganz gut kann. Und das ist auch in Ordnung. Das kann ich mitnehmen. Man hat mir gesagt, dass ich irgendwie Akquise ganz gut kann, aber ich kann es verdammt nochmal eigentlich gar nicht leiden.
Ein bisschen Real Talk hier.
Aber ja, so dann kriegst du über die Jahre schon, wirst du schon auch selbstbewusster und denkst, kann ja alles nicht so falsch sein. Und parallel hat man halt sehr viel auch in Weiterbildung investiert, Trainings erhalten. Das kommt dann schon auch alles mit. Und deswegen fühle ich mich jetzt grundsätzlich gut gerüstet.
Du hast gerade so ein bisschen Rückblick gegeben auf 15 Jahre Fraunhofer und du, aber eher so mit dem Blick, was hast du auch als Individuum von der Organisation gelernt? Wenn wir jetzt mal schauen.
Eigentlich waren das 19 bis 20 Jahre. Ich habe nämlich sehr lange studiert und war hier sehr lange wissenschaftlicher Mitarbeiter, was ja nicht zählt zu den offiziellen Jahren.
Wir möchten hier kurz betonen, dass wir Steffen nicht dazu gezwungen haben, diese Aussage zu tätigen. Das hat er ganz allein aus freien Stücken gerade referiert. Genau, und wenn wir jetzt aber aufs Inhaltliche gucken, also was wirklich inhaltlich passiert ist, wir sind heute an dem Thema KI angelangt oder schon wieder darüber hinaus. Was sind so vielleicht technologische Trends aus der Vergangenheit, wo du vielleicht mal das Gefühl hattest, da könnte was Großes draus werden und es ist nichts draus geworden? Also wo hast du so gedacht, ein Trend, der wird uns jetzt richtig erfassen und dann doch nicht, vielleicht auch was du schade findest zum Rückblick?
Ja, schade weiß ich nicht, aber so Sachen wie Blockchain, da war ja auch so eine Sau, die mal durchs Dorf getrieben wurde und durch die Städte natürlich auch. Da dachte man schon, das könnte auch breitere Anwendung finden, haben auch viele damals geclaimed. Und das habe ich jetzt dann so zum Beispiel nicht gesehen. Mhm. Ja, ansonsten kann ich jetzt schwer sagen. Also es gehört ja Teil, ist ja Teil unserer Forschung, auch Innovationen zu scouten und mitzunehmen. Du machst dir dann eigentlich weniger Gedanken, wird das mal was Großes, sondern mehr Gedanken, können wir da inhaltlich was beitragen? Gibt es da eine spannende Forschungsfrage? Gibt es da auch im Transfer zur Industrie oder zur Praxis irgendwas, was für ein Institut so sinnvoll sein kann? Deswegen passt das eigentlich, ne? Also kann so ein bisschen umgekehrt Sachen sagen. Also dieser ganze Mobile-Trend, der aufkam, auch während meinen Hochzeiten, der hat sich aus meiner Sicht schon länger jetzt gehalten, als man dachte. Also man redet ja immer davon, dass so Dinge wie Smartphones jetzt bald verschwinden und so Next Generation User Interfaces oder Non-User Interfaces existieren. Das hatte man aber auch vorher schon mal, dass man gerade im Interaktionsbereich eigentlich Interaktion mit dem Körper beforscht hat. Also viel breiter als über einen Screen oder eine Maus damals. Das ist auch was, wo man vielleicht sagen kann, das wartet man irgendwie jetzt schon länger drauf. Dinge wie KI-basierte Anwendungen oder jetzt auch Prompt-basierte Anwendungen, das könnte natürlich auch nochmal was sein, was dann nochmal so eine grundlegende Revolution ja fast gibt. Ja, aber also keine Ahnung, habt ihr irgendwas kennengelernt, wo ihr dachtet, das wird so eine Riesenhype und kam dann aber nicht?
Nee, es ist, glaube ich, eher im umgedrehten Sinne, dass man jetzt solche Hypes wie jetzt KI oder digitale Zwilling, wo man denkt, das löst ganz, ganz viele Probleme und es wird das auch alles draufgeschmissen. Aber
ich finde es sehr spannend, wie lange das in der Umsetzung braucht. Also das merkst du ja auch in der interdisziplinaren Zusammenarbeit hier. Es gibt die sind ungeduldig und verstehen nicht, warum Umsetzung im kommunalen Kontext mit Umsetzungsakteuren dann doch länger braucht wie ein Jahr. Und das ist halt interessant. Also nur weil man auch eine Technologie vielleicht schon so weit verstanden hat, dass man sagt, okay, ich sehe da einen Mehrwert und einen Sinn drin, habe eine Idee, wie ich es implementieren kann, ist ja die Umsetzung nochmal was ganz anderes.
Ja, also was man halt oft sieht, ist, dass Dinge wiederkommen mit anderen Namen. Also als ich hier als Studierender angefangen hatte, hatten wir ein Projekt, das hieß Fun of Use. Da ging es darum zu erforschen, wie man in Geschäftsapplikationen irgendwie Spaß injizieren kann, damit am Ende die Menschen produktiver werden. Und da hat man das Projekt so gemacht, ging so 4-5 Jahre ins Land und man hat dann so festgestellt, ist jetzt irgendwie leider gar nicht so der Trend geworden. Und dann kam so eine Welle auf, über Gamification zu forschen. Und da haben wir so am Anfang gedacht, was soll denn der Quatsch, das haben wir doch vor 5 Jahren gemacht. Gamification hat auf einmal aber eine Riesenwelle ausgelöst, weil scheinbar jetzt irgendwie der richtige Zeitpunkt dafür da war, obwohl man rein fachlich quasi das Gleiche gemacht hat wie vorher schon mal. Und sowas erlebt man halt auch heute noch, dass zwar neue Themen aufkommen, ne, und auch Buzzwords und sich das Thema dann so ein bisschen verändert, dass im Kern aber eigentlich Dinge da sind, die wie man schon mal gesehen hat. Und so funktioniert ja aber auch Innovation grundsätzlich, dass man vieles von dem nimmt, was schon da ist und irgendwo einen kleinen Teil hinzufügt. Und das ist, glaube ich, was wir uns immer so vor Augen halten sollten und gar nicht unbedingt so nach dem großen Hype-Word suchen, weil das kommt irgendwie von alleine.
Wenn wir nochmal kurz auf die Trends gucken, Anni hatte KI auch gerade schon genannt, würde mich jetzt noch interessieren, wenn du jetzt heutzutage Kommunen nochmal berätst zu dem Thema KI, wo würdest du, egal ob klein oder groß oder vielleicht im Unterschied auch sagen, lass da auf jeden Fall die Finger von. KI ist ein großes Thema, aber gibt es denn irgendeine Methodik oder andersrum einen Anwendungsfall, wo du sagen würdest, kommunale Verwaltungen sollten dafür auf gar keinen Fall KI benutzen?
Also ich glaube, die Superkraft, die man haben sollte an der Stelle, ist einfach dumme Fragen zu stellen. Also im konkreten Gespräch, was wollt ihr überhaupt machen? Wieso mit KI? Habt ihr mal drüber nachgedacht, wer das dann alles lesen kann? Habt ihr mal drüber nachgedacht, wo es betrieben wird? Habt ihr mal drüber nachgedacht, ob ihr sonst noch was mit KI machen wollt? Habt ihr mal drüber nachgedacht, ob es auch ohne KI geht? Also das ist, glaube ich, dann auch ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe an vielen Stellen. Ich glaube nicht, dass, also ich glaube, es ist wichtig, sich mit dem Thema zu befassen, bewusst zu sein, wo es Mehrwerte gibt. Habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, mehr vom Ende her zu denken. Also was brauchen wir wirklich? Was gibt uns einen Effizienzgewinn? Was gibt uns einen Mehrwert? Und dann in dieser Menge an Anwendungsfällen auch schauen, wie das vielleicht mit einer Technologie oder wenigen gelöst werden kann und nicht so sehr eine Technologie des Selbstzwecks einführen, auch wenn es jetzt irgendwie schick ist, alles mit Sprachmodellen zu machen. Und ja, aber wenn du auf der Ebene sagst, ich würde auf jeden Fall für eine deutsche Kommune aktuell nicht empfehlen, irgendwas zu nutzen, was nicht DSGVO-konform ist, auch wenn die Antwort jetzt langweilig ist.
Naheliegend.
Aber was die Anwendungsfälle angeht, es gibt ja keine Grenzen. Ne? Trotzdem immer Kosten-Nutzen im Betracht halten. Und da kann man eigentlich so viel nicht falsch machen, weil irgendwas zu tun ist in der Regel besser als nichts zu machen.
Okay.
Dinge tun, wie man so gern sagt hier.
Da hätte sich jetzt Nina was Knackigeres erhofft.
Nee, ja, dann bohr doch mal nach.
Wird es einfach nicht unterstützen. Ich finde, es gibt durchaus Bereiche, wo Kommunen keine künstliche Intelligenz benutzen sollten. Gerade wenn es um Entscheidungen für und über Menschen geht, sollte man definitiv Schranken und Türen einbauen, wo keine KI entscheiden kann.
Ja, aber das kannst du ja so pauschal dann nicht fragen. Keine KI zu nutzen heißt ja nicht, die KI entscheiden zu lassen. Also die Frage ist ja, treffe ich eine menschliche Entscheidung, die auch unter der Verwendung von KI mich mit besserem Wissen versorgt, sodass ich eine fundierte Entscheidung treffen kann? Oder habe ich ein vollautomatisiertes System? Also da bin ich ja voll dabei. Das sollte auf gar keinen Fall passieren. Ich finde dieses Mensch-in-the-Loop-Szenario übrigens vor 10 Jahren im Farming-Bereich Operator in the Loop, ganz spannendes Forschungsthema, wie man den Menschen im Traktor oder im Mähdrescher in the Loop hält, obwohl der Mähdrescher doch autonom fährt.
Macht was, ja. Mhm.
Jetzt machen wir das Gleiche mit KI, ne? Mhm. Wir versuchen den Menschen in the Loop zu halten und dann können wir doch mal gucken, was wir damals erforscht haben, wie das geht und das jetzt auch anwenden. Da wird man merken, da ist so, richtig was dabei, was man finden kann. Aber das unterstütze ich natürlich voll, wenn sich darauf spezialisiert.
Wir bleiben mal auf dieser Schiene Smart City, vielleicht ein bisschen philosophisch und was die Technologie da machen kann. Smart City wird auch häufig in Zusammenhang gebracht mit mehr, ja, sagen wir, Gleichheit schaffen oder Gerechtigkeit schaffen. Das ist jetzt ein Thema, was ich auch als ja, eigentlich Sozial- und Geisteswissenschaftlerin.
Ist das denn so?
Ja, genau, das ist meine Frage an dich. Ist das so?
Also ich höre immer nur die Smart City sei irgendwie ungerecht, also vor allem auch geschlechterungerecht. Mhm. Das ist ein Thema, was man bei KI ja auch teilweise hat oder bei Algorithmen im Allgemeinen. Ich lese natürlich diese Sachen, bin jetzt da aber begrenzt kompetent, weil ich ja keine eigene Forschung gemacht habe. Deswegen sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass Themen wie Inklusion, wie Gerechtigkeit von digitalen Technologien unterstützt werden und dass das auch ein höheres Ziel sein kann, das zu erreichen. Und im Gegenteil muss man natürlich schauen, dass man Ungerechtigkeit vermeidet. Also ja, was gerade aktuelle Diskussion auch irgendwie bei LinkedIn und Co. Ist dieses ganze Thema Gewaltverherrlichung oder Berichterstattung und so weiter. Und da kann man natürlich jetzt viel mitsteuern, auch auf einer übergreifenden Ebene, wenn man digitale Lösungen einsetzt, die für Transparenz sorgen und die auch dafür sorgen, dass sie nachweislich tatsächlich zeigen, was passiert ist. Und das ist schon gefährlich, ne, wenn man sich so allein schon mal so KI-Apps zum Spielen anschaut, die dann Videos machen, das sieht schon alles inzwischen verdammt gut aus, was man da von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi im Netz sieht, was die alles machen, von Dönerläden bis hin zu sonst was. Ja, da muss man schon aufpassen. Die Frage ist ja, was machen wir da, ne? Wie machen wir das gerechter? Wer gibt uns Geld dafür, überhaupt zu forschen, das gerechter zu machen? Und da kann man schon sagen, da passiert noch ein bisschen wenig, meiner Meinung nach.
Mhm. Denkst du, das ist, wir hatten da vor einer Weile mal mit jemandem aus England drüber gesprochen, der auch sehr stark Smart City sehr stark verbunden hat mit wirtschaftlichem Wachstum, weil das wohl auch ein Begriff ist, Smart City, der von der EU entsprechend geprägt wurde, also die kommunale Seite und die wirtschaftliche Seite zusammenzubringen. Würdest du sagen, dass Smart City schon eher wirtschafts- und produktgetrieben ist und darf sie das heute eigentlich noch sein?
Ich würde nicht sagen, dass es so ist.
Mhm.
Also ich habe jetzt wieder so eine kommt drauf an Antwort, sorry dafür. Also ich glaube, es muss irgendwie Return on Invest getrieben sein. Das kann ein wirtschaftlicher Return on Invest sein, es kann aber genauso gut ein sozialer, ein gesellschaftlicher oder sonst wo sein. Der sollte aber messbar sein und er sollte auch tatsächlich da sein, nachgewiesen werden können. Und das ist, glaube ich, was wichtig ist und zugrunde liegt. Und ein Teil davon ist eben auch, dass Smart City die Wirtschaft in diesem Raum stärkt. Und das gehört auch dazu. Ich glaube, den Fehler, den man machen kann, ist, das ausschließlich wirtschaftlich zu sehen. Und genauso kann man den Fehler machen, das ausschließlich irgendwie ideologisch zu sehen. Weil am Ende muss auch alles, was man macht, irgendwie bezahlt werden. Ein Projekt ist nur so gut, wie es auch dauerhaft da sein kann. Und da sieht man schon auch immer noch viele Sachen, die idealistisch sind, wo man eigentlich von Anfang an weiß, ja, ist jetzt mal eine nette Spielerei, aber das hat keinen nachhaltigen Impact auf keiner Ebene. Und ja, das wäre meine Antwort dazu. Also, jein.
Ich habe mit fast keiner anderen Antwort gerechnet, von daher.
Politiker Antwort hier. Wenn wir vielleicht den Blick nochmal nach innen richten, Steffen ist bekannt dafür, vielleicht an die Community nochmal, dass er sehr aktiv tatsächlich auch Frauen fördert. Wenn man an unserem Institut mal schaut, wo die meisten Frauen arbeiten und was sie für Projekte machen oder Aufgaben haben. Deshalb von mir noch die Frage, hast du vielleicht auch genau daraus was gelernt, aus deiner Zusammenarbeit mit, ich sag mal, mehr Frauen im Durchschnitt als in anderen Abteilungen bei uns hier?
Vielleicht arbeite ich auch einfach gern mit Frauen zusammen. Hast du mal darüber nachgedacht?
Aber warum?
Also zunächst mal, also da muss man fair sein, das Themengebiet, was wir haben, ist attraktiver für Frauen. Es hat Purpose, es spricht auch mehr Studiengänge an, wo viele Frauen sind. Das ist einfach fair zu sagen, wenn ich jetzt ein tiefes Informatikthema habe, habe ich über in Teilen auch nicht die Möglichkeit, Dinge so zu fördern, wie wir es jetzt hier machen konnten. Auf der anderen Seite finde ich gerade in interdisziplinärer Forschung interdisziplinäre Teams sehr wertvoll. Und da ist es auch wichtig, verschiedene Denkweisen, verschiedene Sichtweisen zu haben. Am Ende habe ich mich immer bemüht, die bestmöglichen Kandidatinnen oder Kandidaten für die Stelle zu finden. Und ich habe vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Menschen bevorteilt oder nicht bevorteilt. Das ist halt einfach so, da muss man auch ehrlich sein. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass das geplant war. Das ist halt einfach passiert. Ich kann sagen, dass es in 90% der Fälle gute Entscheidungen waren. Ja, setz mich jetzt auch nicht hier hin und sage, ich habe keine Fehler gemacht. Habe auch Leute eingestellt, das hat nicht gepasst. Das waren Frauen und Männer. Habe auch Männer eingestellt, mit denen es gut passt. Also es ist jetzt einfach nicht so einfach. Ich glaube, dass man in vielen Settings, gerade in unserer Welt, wenn du auch viel politisch agierst, viel auch, feinfühlig sein kann, es häufig ein besseres Setting ist, wenn du zu einem Kunden oder zu einem Termin mit Mann und Frau gehst. Also auch immer diese Paarung zu wahren. Das habe ich schon öfter erzählt hier intern. Ich glaube einfach, dass du da viel mehr Möglichkeiten hast, auch verschiedene Sichtweisen einzubringen und insgesamt dann ein gutes Projekt zu machen oder vielleicht auch eine gute Beratung zu machen. Genau, ich glaube aber auch, das sage ich auch ganz ehrlich, dass es ist jetzt halt so, dass die Welt da viele Jahre was versäumt hat. Und jetzt muss man auch damit leben, dass im Moment eine Situation ist, wo man vielleicht auch als Mann drüber diskutieren kann, ob man gerade noch gleichgestellt ist, in Anführungszeichen. Also man liest ja auch aktuell viele Ausschreibungen, Bewerbungen, die explizit darauf hinweisen, dass bei gleicher Eignung Frauen bevorzugt werden und ähnliches. Und das muss einfach in Ordnung sein, auch wenn man da vielleicht persönlich jetzt gar nichts für kann, in Anführungszeichen. Ja, ist aber irgendwie dünnes Eis hier. Ist kein dummes Eis, dünnes Eis.
Falscher Versprecher.
kann jetzt, aber ich habe für mich immer versucht, das irgendwie richtig und so zu machen, dass mein Team gut aufgestellt ist. Ich habe jetzt nicht versucht, irgendwie auf Teufel komm raus oder so Frauen zu bevorteilen oder auch nicht. Ich glaube, das bringt auch nichts. Das merken die Leute dann auch, wenn das nicht mehr irgendwie authentisch ist. Ja, bin aber trotzdem natürlich stolz darauf, dass wir hier die einzige Abteilung am ganzen Institut mit mehr Frauen als Männern haben.
Darauf bin ich auch sehr stolz, das ist nämlich meine Abteilung. Genau, gut, dann bevor wir uns dann gleich schon auf die Zielgerade bewegen mit dir, Steffen, möchten wir nochmal deinen letzten Blick auf die Community und auf das Smart City Smart City Geschehen in Deutschland lenken. Und zwar erleben ja viele in der Smart City Szene, egal ob sie da arbeiten oder ob sie da beratend tätig sind oder anderweitig.
Arbeiten die nicht, die da beratend tätig
doch,
sind.
Aber vielleicht beraten sie ja ehrenamtlich. Gibt's ja auch.
Komm, den hast du jetzt aufs Torlinie gelegt.
Genau, also die Szene ist einfach sehr, sehr fluide und da passiert ganz, ganz viel. Hast du einen Tipp, wie man da thematisch am Ball bleibt? Wie hast du das denn gemacht? Du hast nicht geschlafen und hast nur auf LinkedIn rumgehangen und Studien gelesen.
Hab mich schön vernetzt, mit Leuten geredet, die mehr von dem Thema wissen als ich. Das ist übrigens immer eine gute Idee, redet mit Leuten, die schlauer als ihr seid. Und das reicht, wenn das in eurer subjektiven Wahrnehmung so ist. Das heißt, auch wenn du hier so in so einem Wissenschaftsuniversum bist, hast du schon viele Menschen, die sehr klug sind, die auch teilweise in Themen sehr tief drin sind. Das kannst du dir natürlich zunutze machen, wenn du so ein Generalist bist wie ich. Ja, aber am Ende geht das nicht so von heute auf morgen. Du musst halt Schritt für Schritt dich selbst einbringen, dann kriegst du auch immer was zurück. Du musst dir Zeit nehmen, um mit Leuten zu sprechen. Musst du auch oft mal Zeit nehmen, um ein Interview für eine Masterarbeit zu geben. Also da kann man sich ja zu Recht jedes Mal fragen, sollte ich jetzt in meiner Rolle irgendwie 45 Minuten Interview für eine Masterarbeit geben? Habe ich da überhaupt Zeit dafür? Und oft kriegst du dann aber halt was zurück. Und genauso informierst du dich dann am Ende auch über irgendwelche Presse-Dinge oder News-Sachen. Aber das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ich glaube, wenn ich so auch Kolleginnen und Kollegen anschaue, das Wichtigste, was du mitbringen musst, ist, das Thema muss dich halt auch interessieren. Und wenn das Thema jetzt nur in Anführungszeichen nur ein Job für dich ist, und es ist vollkommen legitim, dass es nur ein Job für dich ist, ne? Aber wenn du dich quasi außerhalb der Arbeitszeit überhaupt nicht dafür interessierst, dann wirst du ja nie irgendwie ein Interesse auch entwickeln, mehr über in der Breite zu wissen. Und das ist dann schon irgendwie eigentlich das Einzige, was du mitbringen musst.
Okay.
Sorry, falls ihr jetzt keinen Bock auf Smart City privat habt, war das jetzt halt ein Diss, aber.
Das kann ich jetzt nicht behaupten, aber egal. Wir blicken noch mal ein bisschen zurück auf diese Historie von Kurz und Würzig. Den Podcast gibt's ja jetzt auch schon über ein Jahr. Wir haben jetzt, glaube ich, bald die 30. Folge, wenn ich es richtig weiß. Ich glaube, anderthalb Jahre gibt's den Podcast. Ihr habt so das GON 2024 angefangen oder irgendwie so um den Dreh.
Hey, darf ich mal ganz offiziell Bettina Wassermann und Michelle Breich danken, die hier hinter den Kulissen ganz viel Scheiß für uns abnehmen, die das nicht leiden können, dass wir das jetzt hier erzählen, aber die ganz toll sind und das hier seit Tag 1 unterstützen.
Und es wird nicht geschnitten.
Ja, genau. Aber auch so über den Podcast, wenn du jetzt reflektierst, die Zeit, du hast viele Gespräche geführt, ihr hattet viele Gäste. Gibt es irgendwas, was dich in der Zeit total überrascht hat oder vielleicht sogar verändert hat, was du speziell jetzt aus dem Podcast so mitnimmst, was du nicht erwartet hättest?
Also, was ich nicht erwartet hätte, ist, wie viel Spaß das doch macht. Also am Anfang haben wir schon so hier gehockt und gegrübelt, oh, lohnt sich das? Mhm. Können wir zwei Hansel hier einen Podcast machen? Und am Ende ist es schon irgendwie so, dass in Anführungszeichen Gesamtwerk, was dann auch toll ist, man hat einen Anlass, auch Leute zu fragen, hey, hast du nicht Lust, in den Podcast zu kommen? Leute kommen zu uns und fragen, ob sie hier sein dürfen. Dann dachte auch so, oh geil, der hat gefragt, ob er daherkommen kann. Wir haben ja auch ein paar Highlights gehabt von Ministerinnen, bis hin zu sehr, sehr bekannten Personen aus dem Fachpublikum. Und für mich habe ich mitgenommen, dass es da jetzt in so einem Nischenprodukt ja am Ende nicht darum geht, dass wir damit jetzt irgendwie Sichtbarkeit oder 14 Millionen Klicks pro Folge haben, sondern dass es einfach auch Teil unserer Arbeit ist, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und eigentlich war jedes Gespräch mit Gast aus meiner Sicht immer was Besonderes. Es ist immer irgendwie was passiert, was ich jetzt nicht habe kommen sehen. Genau, deswegen kann ich das als auf jeden Fall mitgeben. Ich kann aber auch mitgeben, unterschätzt nicht, wie viel Arbeit es ist. Gab auch mal ein paar Wochen, da musste ich den Kram selbst schneiden und nachbearbeiten. Hab ich ziemlich gekotzt, muss ich zugeben. weil es halt dann auch einfach Zeit frisst. Ne? Nicht, dass man es nicht gerne macht, aber wenn man es halt nicht jeden Tag macht, sitzt man auch da mit zwei linken Händen. Aber ich habe ja gehört, Anni übernimmt das jetzt dann, falls es Bedarf gibt.
Falls es Engpass gibt, ja, werde ich das machen. Das heißt, wenn ihr zukünftig
halt mal vorher machen könnt.
Nee, hätte ich, wenn ihr dann zum Schluss solche total durcheinander Folgen hört, dann habe ich die geschnitten.
Schön.
Kurz und würzig, geschüttelt oder gerührt. So.
Ja, so ähnlich. Genau. Gut, dann kommen wir zum Signature-Abschluss, auf den du dich sicherlich vorbereitet hast.
Habe ich das?
Ja, bestimmt.
Wie ist der denn?
Das weißt du nicht. Unser Podcast heißt Kurz und Würzig, wegen der Tradition, dass man Schnittchen auf kommunalen Veranstaltungen isst. Und unsere Frage an dich ist, welche Schnittchen würdest du nicht liegen lassen am Buffet?
Andersrum liegen lassen, weil beantwortet hat er die Frage schon, was du essen würdest. Das habt ihr schon bewiesen, aber was würdest du...
Du hast ja sogar mitgebracht hierher.
Liegen lassen, was rührst du nicht an als Schnittchen auf kommunalen Veranstaltungen, selbst wenn es nichts anderes gibt?
Bei welchem Schnittchen verhungerst du lieber, als dass du es isst?
Also auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt hier unbeliebt bei einigen ehemaligen Gästen mache. Ich würde auf gar keinen Fall so ein Mettbrötchen essen. Oder Mettigel oder was da teilweise. Also alles andere war irgendwie geil, aber also Mettbrötchen mit Zwiebeln oder so, das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen, dass das schmeckt.
Muss nicht sein.
Ich habe es auch noch nie probiert.
Oh, wow. Okay.
Oh, okay.
Gut. Dann, wir hoffen natürlich, dass du als Hörer treu bleibst im Podcast in Zukunft.
Auf jeden Fall.
Auch wenn du nicht mehr Host bist, dann bist du doch vielleicht bald der Favorite-Hörer. Und genau, vielen Dank für die schöne Zeit, überhaupt für deine Idee, den Podcast anzufangen. Und Nina und ich, wir werden ihn weiterführen und gucken, was wir daraus machen.
Ja, ich danke dir, Anni, auch sehr, dass du dieses Abenteuer mit mir gestartet hast, obwohl du nicht wusstest, worauf du dich einlässt. Und Nina, ich wünsche dir auf jeden Fall hier alles Gute. Ich bin sicher, du wirst das gut machen oder ihr werdet das gut machen. Und natürlich freue ich mich auf die künftigen Folgen. Ich muss zugeben, ich kann mir mal unsere eigenen Folgen nicht anhören. deswegen war es auch so eine Tortur, die schneiden zu müssen, weil dann hört man es ja mehrfach. Aber das höre ich mir dann gerne an, weil dann muss ich nicht meine eigene Stimme hören.
Alles klar.
Sehr gut.
Sehr gut. Dann vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und genau, vielleicht noch eine Ankündigung. Wir hatten ja sonst einen zweiwöchigen Rhythmus und wir werden umstellen auf einmal im Monat. Deswegen hören wir uns dann in 4 Wochen wieder. Bis dann, mach's gut. Ciao.
Ciao.
Ciao.